Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Grüß euch allerseits, das ist der Fokus. Mein Name ist Hannes Hug und mein Gast heute ist der Reto Gamenisch, 54, Porträt- und Landschaftsfotograf. Reto Gamenisch, was seht ihr, wenn ihr euch selber fotografiert?
Wenn ich mich selber fotografiere, das passiert eigentlich nie. Das habe ich das letzte Mal gemacht in den frühen 80er Jahren. Und seitdem habe ich das tunlichst ausgelassen.
Und was ist der Grund dafür?
Weil ich mich nicht, interessiere mich durchaus für mich, aber nicht auf dieser visuellen Ebene.
Was kommt euch denn entgegen, wenn ihr ein Bild von euch seht? Oder beziehungsweise, warum interessiert euch ein Bild von euch nicht?
Mich interessiert es einfach nicht in der Fotografie. Oder sagen wir es mal so, mich interessiert es nicht in meiner Fotografie. Es ist nicht ein Thema, mich zu fotografieren. Es ist nicht interessant, erzeugt kein Gewunder. Ich will mich nicht auf Bilder sehen. Ich will mich lieber über Bilder von anderen Leuten sehen oder von eben diesen Landschaften.
Er hat natürlich versucht, möglichst einen eleganten Einstieg zu finden, um die Frage zu vermeiden, wer ihr sie gibt. Also habe ich natürlich gedacht, wenn ihr euch jetzt würdet als Bild beschreiben, wäre das vielleicht einfacher.
Ja, als Bild. Ja, wobei, ich kann mich nicht als Bild beschreiben. Ich könnte mich bestens als emotionale Figur kann ich mich beschreiben. Aber als Bild, ich studiere nicht in dieser Dimension an mir herum.
Als emotionale Figur könntet ihr euch beschreiben, das müssten wir genauer erklären.
Ja, das hat halt damit zu tun, dass ich glaube schon so eine, sag jetzt mal, ein Mensch bin, der relativ schnell mit meinem Nervenkostüm und mit meinen Emotionen an diesem Leben teilnimmt. Also ich bin ein empfindsamer, empfindlicher Mensch. Und darum habe ich natürlich, wie das so im Vordergrund ist, ist das natürlich eine Ebene, die mich in Erfahrung mit mir selber, dass die Ebene mich interessiert oder die mich immer wieder an mich erinnert.
Das Empfindsame könnte man auch sagen, ihr seid hypersensibel.
Ja, das klingt jetzt so...
Es klingt ein bisschen pathologisch vielleicht, ja, das habe ich natürlich nicht gemeint.
Ich bin sehr ein empfindsamer Mensch. Es ist tatsächlich so, dass ich das muss anerkennen muss, dass ganz viele Sachen mehr berühren, wo ich von anderen Menschen spüre, dass es nicht so schnell geht. Damit will ich aber auch nicht doppelbödig kommunizieren, dass ich nur Pflöcke um mich herum habe. Das habe ich natürlich nicht so gemeint. Aber es ist schon so, dass ich das öfter bemerke, oder das schon als ganz junger Mensch bemerkt habe, dass mich Sachen berühren oder schüttern, wo andere Leute nicht merken, dass irgendetwas um mich herum passiert.
Also immer schon ein Feeling gehabt, ein Gespür gehabt, für das Feinere, für vielleicht auch einen Zwischenraum wahrzunehmen, den andere nicht haben. So.
Ich würde am liebsten sagen, ja, aber ich will natürlich schon wieder hören, was man daraus kann lesen.
Also ihr redet jetzt schon eine Schere im Kopf, wenn ihr über euch redet. Das ist genau vielleicht so. Auch aufgrund von dem, dass ihr eben jemand seid, der einer mehr empfindet als andere vielleicht.
Ich kann jetzt mal sagen, ja.
Ihr habt letzte Woche eine Ausstellung eröffnet in Bern, im Kornhausforum. Es sind Porträts aus 30 Jahren Arbeiten, also von 1982 bis heute. Porträts von Menschen, nicht von Landschaften. Über Landschaften reden wir nachher. Ich war an dieser Vernissage und habe gesagt, es sind etwa 130 Bilder, wenn es mir recht ist. Ich habe gesagt, das ist ja eine Wucht, eine Wand von Gesichtern von Menschen, die ihm da entgegenkommen. Und ihr habt gesagt, ja, das Sichten in den Archiv sei mitunter sehr schmerzhaft gewesen. Wie muss ich das verstehen?
Also vielleicht muss man die Ausgangslage verstehen. Für mich ist das Porträt machen hat nicht zwingend nur mit dieser Fotografie zu tun, sondern es sind Begegnungen mit Menschen. Und mit allen Begegnungen, die man hat, zumindest von denen, die etwas bleibt liegen, kann man die dann auch ganz bestimmte emotionalen Zustände zuordnen aus dieser Zeit. Also beispielsweise, wenn ich jemanden vor 25 Jahren porträtiert, kann ich mich erinnern, wie es mir dann ist gegangen oder was um mich herum war zu dieser Zeit. Und dann jetzt halt Teil Leute in Phasen von meinem Leben porträtiert worden, wo es mir beispielsweise nicht gut ist gegangen. Und dann verknüpft man das wieder mit dieser Zeit. Das ist wie ein Sound, den man spürt von... wo man weiss, dann bin ich 14, habe mich ins Vreneli verliebt und sie hat mich nicht wollen, dann erinnere ich mich an diesen Song. Und dieser Song verknüpft die Zeit, die vergangene Zeit oder beispielsweise Gerüchvermögen oder so. Für mich sind es halt dann einfach Bilder, respektive die Begegnungen mit diesen Menschen, die zu diesen quasi Rückführungen führen.
Also 130 Bilder, dann denke ich mir, das ist auch sicher eine sehr anstrengende Arbeit, wenn es einem dann so geht, wie es eben euch geht. Wie macht ihr da eure Work-Life-Balance? Gibt es das überhaupt? Wenn man so etwas macht wie so eine Ausstellung, oder was ja das Buch auch daraus entstanden ist.
Also es hat mir jetzt natürlich den schwierigen Teil von dieser Arbeit oder von dem Aufarbeiten von diesen 30 Jahren Porträt machen angeschaut. Es gibt natürlich auch andere Teile. Es gibt eben auch die wahnsinnig tolle und schöne Begegnungen. Und die führen natürlich dann zu einer Balance oder zu einem Gleichgewicht, wie man dem dann auch immer sagen will. Die 30 Jahre zurückschauen, sind vielleicht auch... noch aus anderen Gründen, oder die Arbeit war schwierig, weil es vielleicht auch das erste Mal ist, wo ich eben zurückschaue. Und das mal seltsam tönen, aber das ist, ich bin ja gleichzeitig nicht jemand, der permanent zurückschaut. Das heisst nicht, dass ich es ausblende, was voran war, aber man betrachtet ja seine Arbeit nicht immer, was habe ich alles schon gemacht, und das Spiegel daheim, und ich bin ganz stolz drauf. Also insofern war das erste Mal, wo ich zurückgeschaut habe, organisiert oder geordnet zurückgeschaut habe und halt einfach festgestellt, wie viel Arbeit das man schon gemacht hat. Einerseits zu zangen ist vielleicht das klassische Gejammer von einem 54-Jährigen. Ich realisiere natürlich auch das erste Mal innerhalb der Arbeit, wie lange ich schon dran bin. Also das ist wirklich ganz wahnsinnig eine lange Zeit ist.
Gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit. Also ich habe jetzt mal 30 Jahre Gump gemacht. Ihr habt 1978 euer erstes Atelier eröffnet, dann seid ihr 20 gewesen. Ihr habt aber 1982 als Reportagefotograf gearbeitet für die NZZ, für das Du, für das Tagesanzeiger-Magazin, für die Frankfurter Allgemeine. Also sehr viel Fotojournalismus betrieben. Und haben dann das durchgezogen bis 2003, kann man sagen, oder? Mhm. Und haben sich dann abgewendet von der Porträt-Fotoreportage. Was ist da genau passiert?
Ja, es hat vor allem damit zu tun, oder ich kann es anhand von einer Geschichte erzählen, ich bin mit dem Benz Friedli, wo sicher der meisten bekannt ist, auf Reportage gsi für das Facts, das Nachrichtenmagazin. Wir sind in 7 Tagen 6'000 Kilometer gereist und haben 4 ganze Reportagen gemacht. Bei Heich hat das Material abgeliefert und einfach realisiert, das ist eigentlich ein Wahnsinn. Also wie kann man Sorgfalt walten, wenn man so eine grosse Datenmenge in so einer kurzen Zeit über eine so eine grosse Distanz transportieren will. Das ist einfach nicht möglich. Also, ich hatte den Eindruck, ich kann meine Arbeit nicht in Ordnung machen. Das, was ich unter in Ordnung machen, verstehe.
Also, ihr hattet zu hohe Ansprüche an eure Arbeit, als dass ihr euch mit dem hätte können zufrieden geben können, oder? Wenn ich es richtig verstehe.
Ja, genau. Es hat mit vielleicht, oder formal kann man das schon machen. Ich meine, ich habe so viel fotografiert und so viel geschafft, dass ich doch durchaus weiss, wie man eine gute Foto macht oder wie man eine gute Reportage zusammenbringt. Die Frage ist nur, es ist wie mit einer Bekanntschaft. Oder jemand, den man 2 Minuten kennt, zeichnet ein anderes Bild als jemand, den man 2 Tage kennt. Es hat mit einer ganz bestimmten Verdichtung zu tun. Und das ist halt einfach mit dem Faktor Zeit unabdingbar verknüpft. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren und nicht wegdenken. Und es hat mehr mit dem zu tun gehabt, dass ich beispielsweise die Indigo Girls, die wir besucht haben.
Das sind zwei Frauen, die Musik machen.
Genau, eine amerikanische Band. Und ich war über Jahre oder viele Jahre Fan von dieser Band. Habe viel gewusst und einfach gemerkt, ich komme gar nicht an diese Leute her. Und trotzdem mache ich Porträts und tue dann so in der Zeitung, wie das A und O wäre. Es ist einfach nicht das Maximum aller Dinge und wird aber trotzdem zu dem erklärt. Und das hat mich gestört. Insofern hat das schon damit zu tun, dass es nicht meine Maßstäbe sind oder meine Vorstellung, was ein gutes Foto ist.
Aber das würde ja bedeuten, dass nach früher Tempo und Geschwindigkeit weniger ausgemacht hat und ihr gleich zu den Resultaten gekommen, die euch euren Ansprüchen auch genügt haben, oder? Wenn man die alten Bilder von euch anschaut, sind die jetzt nicht schlechter oder weniger gut? Es ist jetzt eine kleine Denkpause. Vielleicht kann ich in diesem Moment schnell darauf hinweisen, dass auf DRS3.ch Bilder zu sehen sind vom Reto Kamenisch aus diesen 30 Jahren Arbeiten. Eben, das war die Frage. Ist der früheres Tempo einfach nicht so ein Thema gewesen?
Nein, es ist nicht. Es ist ein anderer Zeitraum zur Verfügung gestanden. Also das ist im Sinne für meine erste Reportage, die ich machen konnte, bin ich 2 Wochen unterwegs gewesen. Wenn ich das heute einem Studenten sage, ich bin 3 Wochen unterwegs für eine Reportage, kommt der Schreikrampf über oder sagt mir, lüg mir nicht ins Gesicht raus. Oder, man hat Zeiträume verkürzt. Das hat ökonomische Gründe. Und an denen habe ich mich müssen unterordnen. Und als älterer Mensch geht das dann irgendwann nicht mehr. Also das heisst, als junger Mensch ist das vielleicht auch nicht so schlimm. Also als junger Mensch steht man auf dem Speed. Also ich habe das auch wahnsinnig scharf gefunden, dass ich habe eine Reportage gemacht in Japan, bin heimgekommen, bin irgendwie 8 Tage unterwegs gewesen, bin heimgekommen in Zürich, das Mobile, das Natel angelegt, das dann noch geheissen, oder? Und das Telefon über, kannst du schnell anrufen, kannst du morgen auf Atlanta fliegen? Dann habe ich gefunden, wow, this is real life. Also neulich in Okinawa und heute in Atlanta. Und da findet man das wahnsinnig toll. Ist es auch. Aber mit der Zeit merkt man einfach, dass eigentlich, oder nicht mehr, ich habe gemerkt, dass die Qualität von dem, was ich will und kann, ich nicht erreichen kann und in diesen Zeiträumen nicht erfüllen. Und das merken vielleicht die anderen nicht. Aber ich merke es.
Ist das dann unmittelbar nach dieser Reportage mit dem Benz Friedli passiert, nach dieser Woche, 5 Tage, 7000 Kilometer, 4 Reportagen, und dann hat er gesagt, jetzt stopp, oder was ist denn dort genau passiert?
Nein, aber darum sage ich das ja, ich bin ein empfindliches Weg. Ich habe natürlich das zuerst intellektuell gar nicht gemerkt. Mir ist es einfach nicht gut gegangen. Ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Der Blues, sagt man dem, glaube ich, dass ich natürlich auch zunehmend erschöpft war. Und ich habe dann irgendwie gefunden, irgendetwas stimmt nicht. Und das hat mich dann gemacht, zu studieren. Wie ein früher Indikator, also meine Gefühle sind wie ein früher Indikator für was vielleicht eben intellektuell oder geistig abläuft. Und habe dann gefunden, so geht es nicht weiter. Und habe angefangen zu studieren, was der falsch ist. Und das hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, bis das dann zu dieser Entscheidung ist gekommen. Ich habe mich zwar streiten mit diesen Bildredaktoren und all diesen Redaktionen versuchen zu erklären, wie falsch sie sind. Oder ich kann eben selbstverantwortlich verhandeln und sagen, dann musst du dir eine andere Plattform suchen für das, was du willst. Also nicht einen anderen unter Beweis stellen, dass sie falsch liegen, sondern eine Mini-Entscheidung, die falsch sind für das Aussuchen von diesen Plattformen für meine Art Fotografie.
Und dann ist es aber eigentlich zu etwas sehr Spannendem gekommen. Ihr habt angefangen aufhören fotografieren. Kann man sagen, angefangen aufhören fotografieren. Und seid dafür Lastwagen und Bus gefahren. Die meisten Leute würden jetzt in diesem Moment auch sagen, ich will es nicht gehen, weil ich bin ja eigentlich ein erfolgreicher Fotograf und es ist wie so, ich muss ja nur schauen, dass ich mit dem Druck anders umgehe. Es ist ja noch eine verrückte Entscheidung, sich dann quasi dem zu entziehen.
Ja, es ist vielleicht etwas Ähnliches wie mit den Drugs, oder? Wenn du hören willst, musst du hören. Da gibt es einfach keine Knautschzone. Und ich habe gefunden, also nicht, dass ich jetzt das Fotografieren als Drogen bezeichnen will, aber im Verhalten einfach sagen, nein, ich muss widerstempeln, ich will hören, ich will diese Art von Fotografie nicht mehr betreiben. Und es hat sich halt nichts anderes angeboten. Wenn ich etwas anderes hätte bekommen, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, Lastwagen zu fahren oder als Garchauffeur unterwegs zu sein. Das ist einfach die einzige Alternative, die ich hatte. Und dort sehe ich es halt vielleicht ein bisschen streng. Oder? Man muss halt manchmal das annehmen, was kommt, und nicht das an dem herumlieren, was könnte sein. Also der Konditionalis ist manchmal halt nicht so ein guter Ratgeber für unmittelbar zu reagieren auf das Leben.
Ich werde, bevor wir mit dieser Bus- und Lastwagen-Geschichte weiterfahren, eine erste Musik spielen, die ihr euch gewünscht habt. Ich will aber noch etwas wissen. Ganz viele Fotografen arbeiten mit Musik. Mhm. Also währenddem sie fotografieren. Mhm. Wie ist das bei euch?
Mhm. Nicht. Ich bin Puritaner. Nein, ich trage es nicht. Für mich ist es in dem Moment störend. Krach.
Ihr habt euch gewünscht, Gil Scott-Heron, I'll take care of you. Mhm. Ihr habt mir im Vorfeld geschrieben, ist von einer unglaublichen Tiefe, Härte und Zerbrechlichkeit gleichzeitig, kann ich nicht immer hören. In welchen Momenten könnt ihr es hören? Außer jetzt natürlich, was ihr es im Radio wünscht.
Ja, was mir gut geht, oder es ist wie, manchmal braucht man leichte Kost. Das ist auch ich. Und es hat, glaube ich, mehr mit dem zu tun. Es ist nicht mal zwingend gut oder schlecht, sondern einfach, wenn ich Lust habe, mich auf etwas einzulassen, und Zeit. Ich muss auch für das Zeit haben. Also, ich muss Musik wollen hören. Also nur als Berieselung oder als Soundtrack der eigenen Befindlichkeit wäre es mir zu wenig. Respektive ist es auch zu kostbare Musik.
Heard by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. You won't ever have to worry. You won't ever have to cry, for I'll be there beside you to dry your weeping eyes. So darling, tell me that you'll be true. There's no doubt in my mind, I know what I want to do. And just as true as one and one is two, I know I'll take care of you. I'll take care of you. Take care of you. I'll take care of you.
Gil Scott-Heron, I'll take care of you. Ein Wunsch vom Reto Gamenisch, Fotograf. Wir haben vor dem Gil Scott-Heron darüber geredet, dass dir eigentlich zmitzt in eurer Karriere dann einen Break gemacht, habt aufgehört zu fotografieren, seid Bus fahren und Lastwagen fahren. Vermutlich würden die meisten Menschen sagen, das ist ein sozialer Abstieg. Das ist auch etwas, wo recht hart kann sein. Wie habt ihr das denn erlebt?
Das war ziemlich hart, muss ich offen gestanden sagen. Das ist so also näher zu realisieren.
Also ich meine jetzt natürlich nichts gegen alle Bus- und Lastwagenfahrer, aber wenn man vorher die Aufmerksamkeit hatte und der Fotografenstar war, so meine ich.
Ja gut, so ein Star bin ich jetzt glaube ich auch nicht, aber so mehr für mich selber zu realisieren, dass ich nachdem ich irgendwie 10 Jahre oder 15 Jahre so wirklich krampft habe, so zu realisieren, jetzt grüße ich da meine Kollegen oder auf der Straße, das gleiche wie damals in der Rekrutenschule. Das war schon noch hart gewesen. Hart ist auch, ja, dass man natürlich ganz andere Formen von Zuneigung bekommt, als wenn man Bilder macht für Zeitungen oder Magazine oder für Musiker oder was auch immer. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine ganz gute Schule. Also, das klingt jetzt ein bisschen schöngeistig, aber es ist eben eine gute Schule zu realisieren, dass man nicht das ist, was sein Beruf ist, sondern dass man nur das ist, was man eben ist. Und so auf das zu berufen. Und wenn irgendein FC Zürich-Fan von zuvorderst nach hinten ruft, lass mal hier an, könntest mal anständigen Sound drauf tun. Ist das noch hart zum Beissen? Gleichzeitig ist es so Welcome to the real world. Das ist einfach das, was nicht passiert. Und natürlich auch vom Geldverdienen her etwas anderes. Respektive muss man vielleicht noch richtigerweise sagen, das ist die einzige Alternative, die ich hatte. Also insofern ist halt einfach keine Wahl. Also ich habe jetzt nicht aktiv gewählt, vom Fotografieren Bus zu fahren, im Sinne von, das ist jetzt auch noch etwas Schönes, sondern das ist die einzige Option, die ich hatte.
In der gleichen Zeit kommt es zu der Trennung von eurer Frau. Ihr habt zwei Kinder mit dieser Frau zusammen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen quasi der Supercrash, oder? Also, man ist beruflich an einem anderen Punkt als an dem, wo man mal hat gedacht, das bin ich jetzt. Man ist familiär an einem Punkt, wo gesellschaftlich als Bankrotterklärung gilt, wenn die Ehe zu Bruch geht. Wie habt ihr euch eigentlich aus dem allem wieder rausgezogen?
Das weiß ich nicht. Einfach versucht weiterzulaufen. Das klingt jetzt so ganz, ganz easy, oder? Man entscheidet sich einfach dazu, weiterzulaufen. Aber ich bin einfach weitergelaufen. Ich habe einfach gemacht, was möglich ist, habe weiter fotografiert. Und das war vielleicht noch das Wichtige für mich, dass ich realisiert habe, muss man dann zwingend mit dem, was man so gerne macht, auch das Geld verdienen.
Unter Ausschluss von der Öffentlichkeit habt ihr weiter fotografiert.
Ja, das so. Haben die meisten das gar nicht mitbekommen. Also, wenn sie dann vielleicht zwischen ihnen mal gemerkt haben, dass irgendetwas mit dem Kamenisch nicht stimmt, dass sie vielleicht so gerade mal gehört haben, dass es mit dem Geld ein schwieriger Moment ist, haben sie sich immer wahrscheinlich gefragt, entweder übertreibt er oder haben weggeschaut. Aber das, ich glaube, dass die wenigsten nur meine Nächsten realisiert haben, wo ich tatsächlich was für eine Krise stecke.
Das stelle ich mir vor auch als eine Schärfung vom Selbstbild, oder? Also, was habt ihr denn über euch vielleicht als Wesentlichstes herausgefunden, was sich unterschieden hat von dem Bild, das ihr hattet, wo alles rund ist gelaufen?
Dass ich nicht mein Beruf bin. Dass ich in erster Linie ein Mensch bin und nachher nicht ein Fotograf. Und dass man jetzt vielleicht ganz seltsam sich oder tönt komisch oder auch schöne Formulierung, aber innerlich ist es tatsächlich so gewesen, dass ich halt nicht der Herr Moderator bin, sondern dass ich der Reto bin und so weiter und so fort. Das ist noch wichtig und muss vielleicht auch noch sagen, das klingt jetzt alles, wie ich das, die Schwierigkeit überwunden hätte, die damaligen aus eigener Kraft, dem ist so nicht. Ich hatte auch Menschen um mich herum, die mitgetragen haben. Und sonst alleine wäre das wahrscheinlich eher schwierig geworden, oder respektive das, was sich jetzt so fast so ein bisschen legendmässig gehört oder anhört, ist natürlich schon weitaus dramatischer gewesen und hat vielleicht in dieser klassischen Dramaturgie nicht können stattfinden, weil Leute da waren, die mich mitgetragen haben.
Seit knapp 10 Jahren hat er sich total abgewendet von jeglicher Reportage, Fotografie für Magazine, für Heft, für Zeitungen und euch der Landschaft zugewendet. Bilder vom Reto Gomenisch kann man sehen auf drs3.ch und über die Bilder, die spezifisch in den Bergen entstanden sind, über die möchte ich jetzt ein bisschen reden. Es sind Bilder, die ganz eine klare Sicht auf eine Berglandschaft, auf einen Berg zulassen. Sie sind entstanden in der Langsamkeit. Ihr habt vorhin schon die Zeit erwähnt. Euer Vater ist eben einem Bergunfall ums Leben gekommen, wo ihr 6 war. Sind die Bergbilder eine logische Folge auf den Verlust von diesem Vater, wo ihr dann eigentlich davon angehen, nachdem euer Leben in der Krise quasi gelandet ist?
Also die tiefen psychologischen Hintergründe, die kann ich nicht klar beschreiben. Es hat sicher miteinander zu tun. Das kann ich wie nicht abstreiten. Was ich kann sagen ist, durch das natürlich ganz wenig Geld zur Verfügung hatte für das Fotografieren, ist eigentlich naheliegend gewesen, mit Sachen zu arbeiten, die von meinem Haus passieren. Und von meinem Haus hat es einfach Berge gehabt. Das war das eine, also wo als logische Konsequenz aus dem Handeln heraus zu lesen wäre. Also, das andere ist sicher die Biografie von mir, der frühe Tod von dem Vater und der Ort, wo er ums Leben ist, kam. Das ist natürlich der Berg und eine ganz bestimmte emotionale Welt in mir kreiert hat, sprich Angst. Und das ist das, was ich schon eingehend ins Gespräch erwähnt habe. Meine emotionalen Zustände waren auch immer ein Indiz oder ein Hinweis gewesen, wo ich mich auszurichten habe oder hinzuwenden habe. Also insofern ist der Berg eben wichtig gewesen für mich. Ich bin das mal angefangen, okay, jetzt habe ich kein Geld, der Berg ist vor dem Haus und ich habe fürchterlich Angst vor ihm. Jetzt gehe ich mal schauen. Und das hat eigentlich in die Richtung geführt.
Jetzt sagen aber ganz viele Leute, ja sorry, wenn ich Angst habe vor einem Berg, gehe ich nicht schauen. Nein, dann bleibe ich daheim und mache gar nichts. Das scheint bei euch ja ganz anders zu sein. Warum denn?
Vielleicht ist es ein anderer Umgang mit dieser Angst. Ich will mich und kann mich nicht von dieser Angst dominieren. Ich bin extrem freiheitsliebend. Also auch, ich will nicht eingezwängt sein durch die Ängste. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass man halt heranschauen muss. Jetzt gibt es gewisse Phasen in meinem Leben, wo ich mir halt den Mut nicht hatte. Die Kraft, muss man vielleicht anders sagen. Die Kraft nicht hatte. Und irgendwann ist einfach auch hier eine Entscheidung, jetzt will ich es wissen und jetzt kann ich das anschauen. Und dann ist das so eine Frage von Art und Weise, wie man das macht. Man muss ja dann vielleicht nicht voll reinkommen, man kann sich ja vielleicht anschleichen an einem Thema oder an einem Hintergrund wie dieser Angst. Und so habe ich das nicht gemacht.
Anschleichen ist eine total schöne Bezeichnung, wie ihr zu diesen Bildern kommt. Ihr seid mittlerweile auf der ganzen Welt wieder umgereist, allerdings in einem anderen Tempo. Himalaya, Kilimanjaro, Berner Oberland, wo ihr Bergbilder gemacht habt, wo ihr Bergbilder macht. Also ich kann es, glaube ich, nicht so gut wiedergeben wie dir, aber wie geht ihr da vor? Langsam, zuerst muss man ja mal langsam werden. Wie wird man denn das?
Ja, das muss sich zwingen, formal zwingen. Ich habe das jetzt beispielsweise gemacht, dass ich Kameras habe brauchen, die einfach viel mehr Zeit brauchen. Also nicht Kleinbildkameras, die man sofort vor dem Gesicht hat und sofort abdrücken kann und peng, peng, dann ist das Bild da, sondern ich habe Kameras braucht, wo man vielleicht ein Stativ braucht oder die Plattenkameras, die ein ganz bestimmtes Gewicht haben. Das automatisch zwingt einem schon ein anderes Tempo einzugehen oder eine andere Herangehensweise an Themen.
Aber da gibt es ja ganz viele Fotografen, die mit dieser Technologie, weil sie vermutlich eine andere Qualität in sich birgt, würden auch immer mit einem Helikopter auf eine Bergspitze fliegen. Das machen die nicht. Die machen ja die ganze Wanderung. Warum?
Ja, das ist jetzt wird's ganz kompliziert. Also, ich misstraue dem Intellekt. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Intellekt das Maß aller Dinge ist. Was bleibt noch? Da bleibt noch zum Beispiel der Körper. Für mich war der Körper immer ganz etwas Wichtiges. Ich habe eine körperliche Annäherung an das Leben, ganz stark. Ich habe immer mit meinem Körper geschafft. Sei es im Sport, sei es ganz früher als junger Mann mit Drogen. Das ist jetzt kein Aufruf für Drogen zu nehmen. Aber ich habe immer die Grenzen gesucht. Ich wollte so physisch spüren. Und das hat mit dem zu tun. Also ich muss... Für mich macht es einen Unterschied, ob ich auf einen Berg rauffliege oder auf einen Berg rauflaufe. Für das Bild vielleicht nicht. Aber mir ist das Bild in dem Moment wurscht. Ich will den Berg, das ist so esoterische Terminologie, aber ich will den eratmen. Ich will schnaufen, ich will dabei sein. Ich will wissen, wie es sich das, der Untergrund anfühlt. Das Kies, der Stein oder das Moos oder was auch immer. Das ist ganz wichtig. Der Weg zum Bild ist mir ganz scheinbar wichtig. Und das hat jetzt gar nichts Buddhistisches. Ich kann das auch übrigens die Formen von Beschreibungen nicht mehr hören. Es ist schlicht und ergreifend eine einfache Sache. Ich will mit meinem Körper auch das spüren, was ich mache. Und nicht nur mit meinem Kopf.
Also ein tiefes Verstehen, ein Empfinden von dem, was man drin steckt, das sind ja auch Ausnahmesituationen. Also ihr verharrt irgendwelche Berghöhen, Höhenmeter zwischen 3,5 und 6'000 Meter. Da sind schon viele Leute nur noch mit Sauerstoffgeräten unterwegs, so ab 4,5, 5. Sich dem aussetzen hat ja auch etwas wahnsinnig Extremes. Würden wir dann dort wieder zur Angst kommen können, die man muss überwinden muss? Oder was ist das?
Nein, es klingt jetzt als Beschreibung klingt extrem. Also jetzt die Höhenmeter, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, das ist natürlich in einer grossen Zeitspanne erarbeitet worden. Das heisst, wir waren 9 Monate unterwegs gewesen. Das heisst, meine Lebenspartnerin und ich. Und wir haben von diesen 9 Monaten sind wir sicher 3-4 Monate zu Fuß unterwegs gewesen. Also wir haben viel Zeit gehabt, uns an die Höhe zu gewinnen. Also insofern ist das dann für uns nicht das Gleiche gewesen, auf 4'000 Meter oder 5'000 Meter zu arbeiten, wie jemand, der vielleicht erst 2-3 Tage oder eine Woche dort oben ist. Also insofern muss man das schon ein bisschen unterscheiden. Und das mit diesen Extremen, ich weiß gar nicht, ob es extrem ist. Es hat einfach, ich bin an dieser Wirklichkeit wahnsinnig interessiert. Ich will wissen, ich will Erfahrungen nicht nur in einem Raum machen, ich will die gleiche Erfahrung auch in einem anderen Raum machen oder von einer anderen Seite mich als gleiche Thema antasten. Also ich misstraue dem einmaligen Blick, dieser einmaligen Erfahrung. Das ist nur, wie es das Wort sagt, das ist nur einmalig. Ich will es noch von anderen Seiten beleuchtet haben oder schmecken oder sehen oder erfühlen. Und das hat mit dem zu tun. Ich glaube halt einfach, dass das Leben ist nicht so simpel, wie viele Leute immer behaupten. Das ist extrem komplex und kompliziert. Und ich will die unterschiedlichen Strukturen, die es eben gibt, ich will etwas über die wissen und über mein Verhalten.
Ist es nicht eher umgekehrt, sondern es ist viel einfacher, nur eben gar nicht so komplex. Ist dann die Suche nach dem richtigen Bild eine Erklärung auf die grossen Fragen des Lebens?
Für mich schon, ja. Ja, natürlich. Darum sage ich, es hat nichts mit dem Fotografieren zu tun, es hat nichts mit dem Bild, mit dem schlussendlichen Bild nichts zu tun. Klar ist es ein Bild und klar zelebriere ich das auch, also im Material, in dieser Form, wie ich es zeige. Aber das ist dann eigentlich nur noch, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber es ist eigentlich nur noch ein Abfallprodukt von dem, was voran geschehen ist. Und dieser Teil voran ist mir wichtig. Bedeutungsvoll und dort lehre ich etwas und dort mache ich auch Fehler, treffe falsche Entscheidungen und ich finde halt, in diesem Fehler machen ist extrem viel schöpferisches Potenzial.
Ich möchte nachher im nächsten Musikwunsch nochmal über die Langsamkeit reden, über den Moment, auch wenn es eben dort zum Äußersten kommt, dass man abdrückt. Ihr habt euch Colin Vallon, oder heisst er Colin Vallon?
Nein, ist eben Colin Vallon.
Er heisst Colin Vallon, ist ein Berner Jazzpianist. Ist das eine Entdeckung von euch, für euch, oder wie kommt es zu dem?
Ich gehe immer ein bisschen forschen. Also wenn ich mal Musik höre und bin per Zufall die CD kam mit dem Namen Ruga und war fasziniert von dieser Klangwelt.
Colin Vallon Ruga, ein Musikwunsch vom heutigen Fokusgast, am Fotograf Reto Gamenisch. Ich würde sogar sagen, Vollkontaktfotograf. Das wäre doch jetzt etwa eine passende Berufsbezeichnung, oder? Wenn man da tagelang durch die Wildnis stapft und sich quasi auflöst, körperlich. Bilder vom Reto Gamenisch sind auch zu sehen unter drs3.ch. CH, um sich ein Bild können machen von seinem Arbeiten. Wir waren vorhin bei dem Weg zu diesem Bild, dem Moment vom Abdrücken, würde ich gerne noch ein bisschen genauer erfahren. Also ich sage, das Bild an und für sich ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Der Weg zum Bild ist wichtig, dass es das Papier ist, die Technik ist. Ist vielleicht eher Dekoration oder Werkzeug, aber ich bin eigentlich schon so gefüllt von dem Erlebnis, das vorher passiert ist, als ich dann das Bild machen kann. Wann ist denn das richtige Bild das richtige Bild?
So absolut kann ich das nicht beantworten. Ich denke, es hat vor allem auch wieder mit einem Gefühl zu tun. Das ist, oder als Übersetzung, wenn etwas einem wahnsinnig bewegt, wird man ja ganz schnell in der Regel. Gedanken werden schnell, das Herz wird schnell und so weiter. Und wenn der Körper müde ist, ist alles ein bisschen verlangsamt. Also das ist ein Prozess, den ich suche. Die Verlangsamung von meinem Körper. Und dementsprechend wird dort die Wahrnehmung anders. Also ich komme wie eine andere Distanz zu Sachen über. Das heisst, ich richte mich eigentlich, oder sind wir schon wieder in dieser esoterischen Wortwahl in, oder Terminologie, halt, ich richte mich aus nach dem, was da aussen ist. Und dann zeigen sich andere Bilder. Ja, man fängt an, anderen Ort herzuschauen. Man versucht, wie eine andere Sicht zu dem, was da aussen sich anbietet, zu entwickeln. Und da gibt es dann einfach so wie Impulse oder innere, ja, so wie Zeichen, wo man merkt, das ist jetzt richtig. Oder vielleicht manchmal sucht man bestimmtes, oder ich suche dann ein bestimmtes Material, wie ganz ein bestimmter Stein oder eine Farbe von einem Stein. Das klingt jetzt vielleicht seltsam von jemandem, der fast nur schwarz-weiß fotografiert, von Farbe zu reden, aber ganz bestimmte Oberflächen, die einem ganz bestimmten Licht eine ganz bestimmte Wirkung haben. Und nach dem richte ich mich dann aus. Und da gibt es Momente, wo das ganz klar ist. Jetzt, das ist der Ort, für das Bild zu machen. Und so geschieht das etwa.
Es ist ja noch verrückt. Es ist ja so eine Überwindung vom Ego. Und gleichzeitig ist man ja als Fotograf immer jemand, der gestalten will. Also ich will ja die Welt festhalten. Wie seht ihr das? Es ist wie so, was kommt euch dort mehr in den Weg?
Ich weiß gar nicht, ob es ein Festhalten ist. Und bei einem Musiker würde man ja nicht sagen, wenn er einen Ton spielt, jetzt haltest du fest, sondern es ist ein Ausdruck von etwas. Es ist wie dem, was man fühlt oder ist oder glaubt, eine Gestalt zu geben. Und das kann eben ein Ton sein, oder eben jetzt in meinem Fall, halt, mein Medium ist jetzt halt einfach die Fotografie, dem ein Foto zu geben. Aber es ist das Bild für das Inhaltliche auch nicht, es ist nicht das Bild für die Form. Ich weiß nicht, ob das funktioniert sprachlich, aber
doch.
Es ist, oder darum sage ich immer, das ist keine Koketterie, es geht nicht ums Bild, es geht nicht mal ansatzweise um das Bild oder um die Fotografie, sondern es geht um einen ganz bestimmten Moment, der einen ganz bestimmten Inhalt transportiert. Wenn ich könnte singen, würde ich es vielleicht singen, oder voilà.
Das scheint ja vielleicht auch so eine noch unentdeckte Fähigkeit vielleicht zu sein von euch. Ihr habt viele Musiker porträtiert, fotografiert. Musik ist etwas ganz Wichtiges in eurem Leben. Das zeigt auch eure Musikauswahl, was ihr euch dabei überlegt habt. Ihr sagt jetzt einfach, Fotografie ist mein Medium. Gibt es denn der Reto Gamenisch plötzlich sogar noch musikalisch?
Ich habe immer selber Musik gemacht, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Seit Buben mache ich Musik. Das war sicher eine Zeit lang ein Thema gewesen. Also halt für meine Jahrgänge war es halt der Rock'n'Roll gewesen, oder, der einen wahnsinnig beschäftigt hat. Ich habe irgendwann eine Entscheidung getroffen, glücklicherweise. Also ich tue dieser Welt, dieser Nachwelt nicht auch noch eine CD vermachen. Töne sind ganz etwas Wichtiges, aber es wird sicher nicht so sein, dass ich jetzt in einem Anführungszeichen Spätwerk würde auf die Idee kommen, jetzt noch eine Band aufzutun. Das glaube ich. Nein, nicht das glaube ich, das ist nicht möglich.
Das war jetzt nur so ein kleiner Einschub gewesen wegen der Musik, weil etwas, was ich vorhin, was mir durch den Kopf ist gegangen, wenn man sich so exponiert, also wenn man das so stark sucht, dass der Moment, das Unmittelbare, das extreme Erlebnis, dann gibt es doch so ein fängt so ein bisschen an zu irisieren. Also einerseits ist man angezogen von dem Zustand, der einem ganz anders empfindet. Andererseits ist ja das auch nicht ganz ungefährlich. Also ihr seid beispielsweise bei einer von euren Himalaya, bei dieser Himalaya-Reise sehr krank geworden, hat ziemlich einen Schuh von rausgezogen. Wo zieht ihr der Schutz vor euch selber? Wo schützt ihr euch vor euch selber?
Ich muss es jetzt schon noch relativieren. Ein paar wirklich gute, grosse Bergführer oder Bergsteiger in meinem Bekanntenkreis. Oder, und für die ist das natürlich, bin ich eine Lachnummer, was ich gemacht habe. Jetzt für jemanden, der nicht zu Berg geht, ist das ganz verrückt.
Also ich bin nicht einmal schwindelfrei, wir können das jetzt so sagen.
Ich begebe ihm natürlich schon das Pushing the Limits. Oder ist bei mir natürlich schon ganz viel Kontrolle drin. Also das Management. Ich glaube nicht, dass ich mich in Schwierigkeiten oder in Gefahrenzonen bringe, die ganz außerordentlich schwierig sind. Das glaube ich nicht. Ich bin auch zu alt für das. Also, ich suche nicht die Form von Limits. Die suche ich nicht. Also insofern...
Es macht es ja umso gefährlicher, wenn es nicht der kurzfristige Bungee-Jump-Thrill ist, sondern genau. ein richtiger Weg, wo man dann ganz allein ist, wo es oder?
Ja, klar. Es ist die gleiche Gefahr, das gleiche Risikomanagement, wie wenn ich hier jetzt nach dem Interview über die Straße laufe und dran noch versuche zu verwutschen. Das muss man halt, man muss wach sein und man muss halt in den Bergen, das muss, so vielleicht kann ich das formulieren, man muss wacher sein als sag jetzt mal, in einer Stadt. Man muss gut auf sich hören, man muss das Wetter anschauen, man muss wissen, wie weit weg will man sich begeben von diesen Orten oder diesen Infrastrukturen, die einem helfen könnten. Man muss einfach anders überlegen, man muss es ganz anders angehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mich in wahnsinnige Lebensgefahr oder mir uns gebracht hätte auf dieser Reise. Es ist einfach so, vielleicht sind andere Dimensionen. Also wenn ihr 3 Wochen geradeaus lauft, geht es auch wieder 3 Wochen zurück. Also das ist...
Das wird immer schlimmer.
Nein, es wird nicht schlimmer. Und dementsprechend muss man halt vielleicht auch Leute mitnehmen. Das ist das, was wir auch gemacht haben. Wir haben das nicht alleine gemacht. Wir haben wirklich so fast expeditionsmässig Träger mit uns genommen, Köche mit uns genommen. Wir haben auch geschaut, was braucht es für Medikamente, wenn dieses oder eins passiert. Und wir haben gut, verantwortungsvoll haben wir zu uns geschaut. Also ich würde jetzt rückwirkend sagen, so eine richtig feste Gefahr haben wir uns nicht gebracht. Es ist einfach so, wenn etwas passiert, hat es eine andere Auswirkung. Ich kann nicht telefonieren, können wir mich holen. Das geht nicht wie nicht. Aber da tut man halt anderweitig versuchen, sich zu organisieren.
Das klingt jetzt auch so ein bisschen beschönigend, aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei jemandem wie euch, der von sich sagt, ich bin emotional viel feinfühliger als das Angst, ja, der plötzlich viel eine grossere Rolle kann spielen als sonst.
Das ist es so. Und das darum habe ich auch immer erwähnt, das tue ich gerne überall zu jedem Zeitpunkt formulieren. Ich bin mit meiner Lebenspartnerin unterwegs gewesen und ich hatte das alleine nicht gestanden. Schlicht und ergreifend nicht. Das ist dann eben schön, wenn man mit jemandem unterwegs ist, den man gerne hat. Man kann dann das teilen, man kann darüber reden, man kann in seiner Sprache darüber reden.
Oder und es ist vielleicht jemand, der einem hilft, sich selber zu schützen.
Genau, wo auch schaut, der so quasi wie eine Nachkontrolle macht und sagt, du jetzt hast nicht das Gefühl, es längt, da müssen wir jetzt nicht auch noch her und so weiter und so fort. Oder eben, ich war körperlich ganz fest erschöpft und da ist das Signal gekommen, jetzt brauchen wir eine Auszeit, jetzt hören wir und dann sind wir auf Thailand in die Ferien.
Am Beach und ganz gemütlich.
Genau.
Mhm. Ihr unterrichtet am MAZ, das ist die Journalistenschule in Luzern, Foto. Wie sagt man? Foto?
Also, der Lehrgang heisst, das ist ein Studiengang redaktionelle Fotografie.
Ja.
Bildjournalist. Ist das.
Inwiefern ist das, was dir jetzt als eure Arbeitstechnik oder euren Weg beschrieben habt, überhaupt praktikabel für jemanden, der eine Fotografenausbildung macht? Was geht ihr euren Studentinnen und Studenten mit?
Also vorerst muss man sicher ganz klar unterscheiden zwischen dem, was ich jetzt mache, also als privater Fotograf und dem Bildjournalisten ein Verständnis, bildjournalistisches Verständnis für Fotografie. Ich vermittle eben den bildjournalistischen Teil. Ich versuche, die Leute in diesen ganz unterschiedlichen Technologien vorzubereiten. Auf den Markt, was er verlangt. Einerseits, auf der anderen Seite, jetzt in meinem Fall versuche ich schon auch, die Studenten auf ihre Autorenschaft, eventuelle mögliche Autorenschaft hinzuweisen, also auf das Potenzial, versuchen die Leute individuell darauf zu vorbereiten, dass es durchaus auch ihre persönliche Interpretation von dem Schaffen darf geben und dass man die so erarbeiten oder erkämpfen kann.
Das tönt ja alles immer auch noch sehr konform. Kann man den Studentinnen und Studenten dazu bringen, sich zu überlegen, dass die Welt nicht nur intellektuell begriffen werden kann? Und wenn ja, wie? Also wie das, was ihr uns jetzt geschildert habt, das stelle ich mir total schwierig vor, können jemandem mit auf den Weg zu geben, ohne dass es ist, so muss man es machen und so ist es richtig und sonst ist es falsch.
Ja, darum sage ich, ich bereite es technisch darauf vor, also auf das technische Handwerk fotografieren. Andererseits auch auf den Markt, was der zulässt an dieser bildjournalistischen Interpretation und zusätzlich auch noch der individuelle Zugang. Und in diesem individuellen Zugang liegt das natürlich alles drin. Oder? Wobei man auch muss sagen, dass ich Ihnen ganz klar sagen, dass der Zugang, wie ich ihn jetzt zum Beispiel persönlich als Privaten, sage jetzt mal, Reto Kamenisch, dass das ganz ein schwieriger Weg ist, ein ganz harter Weg ist, eine ganz lange Zeit braucht, man muss Schnauf haben für das und dass der Markt, der Bildjournalistenmarkt, also die Fotografie im bildjournalistischen Verständnis, nicht viel Platz lässt für die Interpretation, wie ich sie als Privat habe. Du das unterscheidest, aber du deklarierst und die Wahl treffen sie nachher selber.
Ihr habt mir vor der Sendung gesagt, dass ihr nie Leute mit euch zusammen länger arbeiten lassen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere von euren Studenten gesagt hat, könnt ihr nicht mal ein bisschen, warum eigentlich nicht?
Nicht, weil ich etwas zu verstecken habe, sondern weil
es einfach niemand aushalten auf diesen langen Bergwanderungen ohne.
Nein, nicht mal. Ich glaube, die paar wenigen, die längere Zeit um mich herum waren, oder die haben ja ihre Mühe mit mir. Also es gibt sehr viele Leute, die wahnsinnig fest Mühe haben mit mir. Das verstehe ich auch sehr gut. Es hat mehr damit zu tun, dass ich... Das ist meins. Es gibt ein paar Sachen, die teile ich nicht gerne. Und zwar nicht, weil ich etwas zu verstecken habe, sondern weil das ist meine Schatzkammer. Da ziehe ich ganz viel Energie daraus raus. Das klingt vielleicht seltsam. Ich habe eine gute Beziehung zu mir und mit mir. Und dann haben manchmal andere Beziehungen einfach überhaupt nicht Platz. Ich genieße es. Ich bin seit 30 Jahren arbeite ich alleine. Ich will keine Assistenten um mich herum. Ich will auch niemanden, der mir mein Zeug entwickelt und vergrößert. Ich arbeite immer noch analog. Ich stehe darauf, die Prozesse ganz alleine mit mir selber abzuwickeln.
Also eben doch ein Vollblut-Vollkontakt-Fotograf, könnte man schon sagen. Ja.
Das kann man sicher so sagen.
Ich würde gerne einen letzten Musikwunsch für euch spielen. Black Dub, Trixie Whitley Shirley. Was ist das?
Das ist eine ganz lange Geschichte.
Machen Sie kurz.
Ganz kurz. Trixie Whitley ist Tochter von Chris Whitley, grossartiger texanischer Gitarrist, Singer, Songwriter und Blueser, der leider schon verstorben ist, den ich als junger Mann lernen konnte, ihn x-mal getroffen habe und dann ist er gestorben und ich habe per Zufall manchmal YouTube und Songs suchen, habe ich diesen Song getroffen und habe dann erst realisiert, dass das die Tochter ist von dem Chris Whitley und ich finde es eine grossartige Sängerin und Musikerin, blutjung und wo ich davon überzeugt bin, dass sie einen ganz, ganz grossen Weg machen.
Reto Kamenisch, ich bedanke mich für euren Besuch, wünsche euch weiterhin auch viel, viel gute Wanderungen, Expeditionen, Exkursionen, auch für uns, um die schönen Bilder zu schauen, wo man auf drs3.ch auch nochmal sich das Gemüt führen kann. Merci vielmals.
Merci.
Das war der Fokus mit dem Reto Kamenisch. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche.
still go on till the heaven and earth are gone. Time may rage, but rage in vain. My design.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.